Amen. Als Gemeinde, als wir dieses Lied gesungen haben gerade, dachte ich schon unglaublich, dass Jesus sagt, wir sind seine Braut. Und nicht nur das, er übergibt uns Menschen sogar sein Reich und sagt, macht mal. Ich will euch durch meinen Geist leiten und helfen, aber ich gebe es in eure Hand. Und nicht nur das tägliche Geschäft, das Toilettenputzen quasi, sondern sogar die Leitung, Verantwortung, Ausrichtung, das übergibt er auch uns Menschen. Älteste, das haben wir jetzt mehrmals gehört. Warum heißen die eigentlich so? Zugegeben, alle sind nicht die Jüngsten gewesen, aber auch nicht die Ältesten, oder? Es gibt Ältere in unserer Gemeinde. Und in welchem Verhältnis stehen Älteste eigentlich zur Gemeinde an sich? Wir sind doch alle erwachsen. Wir haben alle den Heiligen Geist. Warum Älteste? Warum Gemeindeleitung? Diesen und ähnlichen Fragen wollen wir heute in der Predigt etwas nachfühlen und das tun wir anhand von zwei Bibeltexten. Und der erste Bibeltext steht in 1. Petrus 5. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne schon mal aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 5. Und ich möchte mit euch die ersten 4 Verse daraus lesen. Und dort heißt es: Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester, schreibt Petrus, und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Das 5. Kapitel des Petrusbriefes ist das Ende. Damit beendet Petrus seinen ersten Brief, aber an dieser Stelle ist es ihm irgendwie nochmal wichtig, ganz gezielt an die Ältesten, an die Gemeindeleitung zu schreiben. Und aus dem ganzen Kontext dieses Abschnitts, aber auch zu dem, was Petrus sonst noch in seinem Brief schreibt, merken wir, dass er, wenn er hier von den Ältesten spricht, nicht die biologisch Ältesten meint, sondern er spricht hier von Leuten, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Er wirft ja zum Beispiel das Bild einer Herde auf, für die die Ältesten die Verantwortung übernommen haben. Und dieses Konzept der Ältestenschaft hat sich weder Petrus hier an dieser Stelle ausgedacht, noch Paulus oder sonst jemand aus dem Neuen Testament. Das ist ein Konzept, das wir schon ganz, ganz früh in der Bibel finden, nämlich im Alten Testament. Schon in 2. Mose sehen wir, dass die Leiter des Volkes Israel als Älteste bezeichnet werden. Sie sind die Ältesten des Volkes und auch sie damals waren nicht die vom Alter her Ältesten. Aber was man gleichzeitig natürlich dazu sagen musste, damals war ja das biologische Alter irgendwie auch maßgeblich dafür, wie weise eine Person ist, wie sie ihren Charakter entwickelt hat. Damals gab es ja nicht sowas wie Ausbildung, Studium und all das, was schon früh im Leben gewirkt hat, sondern die Maßeinheit, wenn man das mal so sagen möchte, der damaligen Zeit für Weisheit, für charakterliche Reife, war eben doch Lebenserfahrung. Und dadurch war klar, dass die Ältesten auch in gewisser Weise zur älteren Generation gehört haben. Sie waren die Leiter der verschiedenen Familienclans und damit dann auch Leiter der einzelnen Stämme und des gesamten Volkes. Sie haben also die Verantwortung getragen und die großen Entscheidungen für das ganze Volk gemeinsam entschieden. Und da sich diese Bezeichnung dann für die Jünger, für die Apostel schon über Jahrhunderte bewährt hatte und weil die allermeisten Christen damals ja eigentlich aus dem jüdischen Volk stammten, haben sie dieses Konzept der Ältesten einfach übernommen in die Gemeinde des Neuen Testaments. Im Alten Testament wurden also die Leiter des Volkes Älteste genannt und in der Gemeinde sind es nun die Leiter der Gemeinde. Und wie im Alten Testament haben die Ältesten des Neuen Testaments auch die Verantwortung für die Ausrichtung der Gemeinde und alles, was dazugehört. Darum schreibt Petrus ja dann auch so ganz ausdrücklich an die Ältesten: Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Wenn man das hier wörtlich übersetzt, steht da am Anfang eigentlich: Hütet die Herde, indem ihr nach ihr schaut. Hütet die Herde, indem ihr nach ihr schaut. Petrus lässt also dieses Bild eines Hirten anklingen, der vor seiner Herde steht und sie im Blick hat. Er kümmert sich um sie mit all dem, was dazugehört. Und auch dieses Bild ist sowohl aus dem Alten Testament als auch aus den Nachbarvölkern Israels zu der damaligen Zeit sehr bekannt. Wir sehen es auch in der profanen Literatur der damaligen Zeit, dass zum Beispiel die Griechen Regierenden oder Könige auch als Hirten ihres Volkes bezeichnet hat. Es ist also keine einzige Besonderheit des jüdischen Volkes. Und dieses Hirtenmotiv, dieses Bild drückt, glaube ich, ganz, ganz viel aus. Auch wenn es heute nicht mehr so nah an unserem Leben dran ist wie damals, können wir uns doch sehr viel darunter vorstellen. Man muss den Gedanken einfach mal freien Lauf lassen und kommt ganz intuitiv auf verschiedene Aufgaben, die so ein Hirte für seine Herde hat. Als Hirte hat er zum Beispiel die gesamte Herde im Blick. Aber genauso auch das einzelne Schaf, wenn es zum Beispiel verloren geht, wie in diesem Gleichnis von den 99 Schafen und dem einen, das verloren geht. Also die ganze Herde, aber auch das einzelne Schaf. Eine weitere Aufgabe ist natürlich, dass der Hirte die Herde zu neuen Weideplätzen führt. Essen müssen sie natürlich selber, aber er führt sie dorthin, wo neues Gras ist, wo frisches Wasser ist. Und eine weitere Aufgabe des Hirten ist natürlich, dass er auf Gefahren achtet, sei es auf dem Weg oder durch andere Tiere, durch andere Menschen und wo nötig dann natürlich auch Warnungen ausspricht oder sich dann auch schützend vor die Schafe stellt. Und das sind nur ein paar Aufgaben, die einem einfallen, wenn man über dieses Hirtenmotiv nachdenkt. Wenn wir aber weiterlesen im Text aus 1. Petrus, dann sehen wir, dass Petrus auch schreibt, sie sollen das aber nicht von oben herab tun, wie Herren, damals die Herren der Sklaven. Nicht von oben herab, sondern stattdessen als Vorbilder. Vorbilder, die vorangehen. Und hier merken wir, dass das Hirtenbild irgendwie an seine Grenzen stößt und aufgebrochen wird. Ein Hirte war für seine Schafe natürlich kein Vorbild. Das haben sie nicht so wahrgenommen. Aber das ist das, wie Jesus sich Älteste in der Gemeinde vorstellt. Die gehen vorbildlich voran. Und Petrus schreibt auch, dass sie ihren Dienst selbstlos tun. Selbstlos. Das ist etwas, was an alle Christen eigentlich als Maßstab gelegt wird, aber hier bei Ältesten nochmal ganz besonders zur Sprache kommt. Selbstlos, nicht aus falschen Motiven. Und, das finde ich auch interessant, Petrus musste wissen, wovon er spricht, nicht als eine lästige Pflicht, die einem aufgezwungen wird, sondern freiwillig, selbst gewählt, könnte man sagen. So, jetzt habt ihr ganz schön viel Sollen und Müssen gehört, Erwartungen, Anforderungen. Wie geht es euch damit, wenn ihr das hört oder lest? Darüber können wir bei der Klausur nächstes Wochenende etwas mehr sprechen. Aber ich bin ganz froh, dass Petrus hier nicht endet, sondern Vers 4 kommt auch noch. Und dort, das haben wir gerade gelesen, aber wir können es uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, schreibt er: Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Ich bin mir sicher, dass wir gar nicht genau verstehen, was Petrus hiermit alles meint. Aber es hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Und es lohnt sich, danach zu streben. Und ich finde, darin stecken zwei große Ermutigungen für alle Ältesten drinnen. Das eine ist nämlich, dass Petrus hier von einem oberen Hirten spricht. In der Luther heißt es der Oberhirte. Der Oberhirte ist kein Mensch, ist Jesus selbst. Jesus selbst ist der Oberhirte, ist also der eigentlich Verantwortliche für Gemeinde, für unsere, aber auch für jede andere auf dieser Welt. Und er trägt letztendlich die Verantwortung. Und auch nur er ist derjenige, der Wachstum und Veränderung schenken kann. Das können wir nicht tun. Innere Veränderung bewirken wir nicht als Menschen. Das kann nur Gott durch seinen Heiligen Geist tun. Und darum ist es auf der einen Seite ganz tröstlich, denn Älteste müssen einfach nur ihre Aufgaben tun. Einfach nur. Und alles andere können wir dann Gott überlassen, Jesus überlassen, weil er der Oberhirte ist. Und die andere, zweite ermutigende Sache an dieser Stelle ist eben die Belohnung. Ich finde es schön, dass Petrus da nicht irgendwie so schwammig drüber redet, sondern ganz klar sagt, dass da etwas da ist, was auf Älteste wartet, wenn sie ihren Dienst treu und nach Gottes Willen tun. Wenn der Oberhirte wiederkommt, und das wird er, steht außer Frage, der Zeitpunkt ist für uns offen, aber dass er wiederkommt, eben nicht. Und wenn der Oberhirte wiederkommt, wird er seine Unterhirten, sage ich mal, belohnen. Belohnen dafür, dass sie in der Zwischenzeit die Aufgabe übernommen haben. Und die Belohnung ist, dass die Ältesten an der Herrlichkeit Jesu teilhaben werden. Also an dem, was eigentlich das Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes ist. Er ist Herrlichkeit. Lest mal die Offenbarung, wie er beschrieben wird, auf dem Thron sitzend. Er ist Herrlichkeit. Er wird umgeben von Herrlichkeit wie eine Wolke. Und an dieser Herrlichkeit werden Älteste teilhaben, wenn Jesus wiederkommt. Und ich finde es schön, dass das so ausdrücklich dasteht. Denn was uns allen vor Augen steht, ist wahrscheinlich mehr oder weniger den Preis, den man zahlen muss, wenn man Ältester ist. Ganz viele Sitzungen, Besprechungen, Vorbereitung, Gespräche, dann die Last der Verantwortung, die auch so ein Stück weit auf den Schultern liegt und so manches andere auch noch. Aber neben diesem Preis steht auch die Belohnung in Aussicht. Die Belohnung dieses Siegeskranzes. Und der wartet auf alle Ältesten, die ihren Dienst entsprechend des Auftrags Gottes tun. Es ist also irgendwie auf der einen Seite Ansporn, aber auf der anderen Seite auch genauso Ermutigung. Das steht noch aus. Das kommt, wenn der Oberhirte zurückkommt und uns empfängt. So viel zum ersten Text. Ich hatte ja gesagt, wir wollen uns zwei anschauen. Der zweite steht in Hebräer 13, Vers 17. Es ist nur ein Vers. Und auch hier sehen wir, dass am Ende des Hebräerbriefes der Autor wieder auf dieses Thema, auf dieses Zusammenspiel zwischen Gemeinde und Leitung zu sprechen kommt. Aber während es im Petrus-Text mehr um die Ältesten geht, geht es jetzt im Text aus Hebräer 13, Vers 17 mehr um die Gemeinde. Lasst uns da zusammen reinlesen. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Ganz schön eindeutig, oder? Denn es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen, und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Ältesteneinsegnung ist eine Gelegenheit, wo man so einen Text mal zur Predigt nehmen kann. Sonst würde es wahrscheinlich sehr komisch wirken, wenn ich hier nach vorne komme und einfach mal so einen Vers präsentiere. Aber den habe ich mir ja nicht ausgedacht. Der Hebräerbriefschreiber hat am Ende seines Briefes ganz bewusst nochmal dieses Thema aufgegriffen. Er ruft in dem ganzen Kapitel zu uneingeschränkter Nachfolge ein. Und das ist ein kleiner Teil davon. Es gehört dazu, wenn man in Gemeinde unterwegs ist, mit Jesus und mit der Gemeinde. Und hier und in anderen Stellen, wo es um ähnliche Themen geht, sehen wir, was die Erwartung an die Gemeinde an sich ist. Es wird an verschiedenen Stellen über Älteste ganz konkret gesprochen, was die Anforderungen und Erwartungen an sie sind, aber auch darüber, was die Erwartung an die Gemeinde ist. Und hier sehen wir, dass die Mitglieder der Gemeinde dem Folge leisten sollen, was Älteste der Gemeinde vorschlagen oder auch vorgeben. Dabei geht es aber nicht um blinden Gehorsam. Das ist, glaube ich, allen klar. Und das sehen wir auch an der Begründung, die dann im nächsten Satz folgt. Dort heißt es ja, denn es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen, und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Die Gemeinde soll also den Ältesten gehorchen, weil sie einmal ihren Leitungsdienst vor Gott verantworten müssen. Und da ist wieder diese Szene vor Augen, wenn der Oberhirte wiederkommt und die Unterhirten ihm begegnen, dann wird er auch darüber gesprochen, wie sie ihren Dienst als Älteste gemacht haben. Dann müssen sie sich erklären. Wie genau, weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist eine Tatsache, die wir im Neuen Testament nachlesen können. Und weil das einmal passieren wird, das ist die Voraussetzung, die der Autor hier nennt, geht er davon aus, dass die Ältesten, dass die Gemeindeleitung ihren Dienst auch dementsprechend nach bestem Wissen und Gewissen tun. Sie wissen, dass sie einmal vor ihrem Oberhirten stehen werden und dann darüber sprechen, wie sie ihren Dienst erfüllt haben. Und das bedeutet natürlich nicht, dass Älteste keinen Fehler machen. Auf keinen Fall. Jeder Mensch macht Fehler. Es gilt natürlich genauso auch für Älteste und für die Gemeindeleitung. Aber, und das ist die Voraussetzung, die wir hier sehen, weil Älteste sich dessen bewusst sind, dass sie einmal vor Jesus stehen werden und nicht nur über ihr eigenes Leben Rechenschaft ablegen müssen, wie jeder Christ es tun wird, sondern auch ganz konkret über ihren Dienst als Älteste, geht der Autor davon aus, dass sie es gut machen werden. Und darum erwartet er wiederum von der Gemeinde auch ein gewisses Grundvertrauen der Gemeindeleitung gegenüber, sodass er ganz gezielt sagen kann, wie es im ersten Satz heißt, gehorcht euren Leitern und tut, was sie sagen. Und daran sehen wir ein Stück weit, wie Jesus sich das Zusammenwirken von Gemeinde und Leitung bei seiner Braut, bei seinem Leib, bei der Gemeinde gedacht hat. Auf der einen Seite sollen die Ältesten ihren Dienst so gut sie es können tun. Sie sollen sich selbstlos um die ganze Gemeinde kümmern. Und weil sie das tun, kann die Gemeinde, der Gemeindeleitung, mit Vertrauen entgegentreten, ein Grundvertrauen schenken und ihre Leitung wohlwollend annehmen. Und in einer solchen Atmosphäre von Vertrauen, von dem bestmöglichen Dienst, lässt sich Gemeinde, glaube ich, sehr gut gestalten, für alle. Und das ist das, was der Autor hier mitgeben möchte. Und wenn das die Atmosphäre ist, die in der Gemeinde da ist, dann tun die Ältesten ihren Dienst auch mit Freude und ohne Sorge, wie es am Ende des Verses heißt. Und das wiederum tut der Gemeinde auch gut. Ich möchte zum Schluss noch auf einen ganz kleinen Aspekt zu sprechen kommen, der auch hier in diesem Vers drinsteckt. Sowohl hier als auch in 1. Petrus, wie wir es gerade zusammen gelesen haben, wird ja dieses Bild des Hirten und der Herde aufgeworfen. Und wenn man von einer Herde spricht oder dem Hirten, der die Herde anschaut, dann kann ganz schnell dieser Eindruck entstehen, es geht um das Kollektiv, um die Gesamtgemeinde, gerade wenn da so 200-300 Leute sind. Und es gibt ja auch ganz verschiedene andere Vergleiche für Gemeinde. Eins, das manchmal so ein bisschen spaßeshalber auftaucht, ist zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff. Gemeinde ist wie ein Kreuzfahrtschiff. Groß und attraktiv, aber auch langsam und unbeweglich. Und auch dieses Bild eines Kreuzfahrtschiffes könnte ja schnell den Eindruck vermitteln, da ist die Brücke, von dort wird einfach der Kurs des Schiffes bestimmt. Und dann sind da die ganzen Passagiere, die irgendwie und nicht wirklich betroffen sind von dem Kurs, ihr Leben einfach so vor sich hin leben. Aber was der Hebräerbriefautor hier schreibt, ist ja, dass die Ältesten wachen. Und worüber wachen sie? Über eure Seelen. Ein ganz komischer Ausdruck. Die Ältesten wachen über die Seelen der Gemeinde. Und das, finde ich, macht ganz deutlich, dass es eben nicht um das Kollektiv geht oder nicht nur um die Gesamtgemeinde, sondern dass die Gemeindeleitung, die Ältesten, auch den Einzelnen im Blick haben sollen. Und wenn wir also bei diesem Bild des Kreuzfahrtschiffes bleiben wollen würden, dann könnten wir sagen, okay, es ist richtig, auf der einen Seite sind Älteste für den Kurs des Schiffes verantwortlich. Ist so, irgendjemand muss es machen. Aber dann müssten wir dieses Bild auch erweitern und sagen, die Ältesten kommen manchmal runter von der Brücke und klopfen einfach an die Türen der Kabinen und schauen mal vorbei. Das wäre dann ein Bild, das wir für Gemeinde, wie sich der Hebräerbriefautor sie sich vorstellt, übernehmen können. Und wenn wir dann aber diesen Aspekt von Leitung in den Vordergrund rücken, dann bekommt das mit dem Gehorchen und dem Vertrauen eine ganz schön andere Dimension, oder? Es ist ja eins, der Gemeindeleitung zu gehorchen, solange sie über den Gesamtkurs der Gemeinde spricht. Also zum Beispiel die Modernisierung oder wie wir die Vision umsetzen. Aber was ist, wenn dann einer oder mehrere Älteste an die Tür klopfen, bei mir zu Hause, und dann über Gewohnheiten reden wollen, Charakter, ähnliche Themen, die irgendwie doch nur mich was angehen, oder nicht? Aber wenn der Hebräerbriefautor schreibt, dass die Ältesten über die Seelen wachen, was könnte anderes damit gemeint sein? Und wie steht es dann mit unserem Grundvertrauen und mit unserem Gehorsam? In der heutigen Zeit wird diese Leitungsaufgabe, glaube ich, ganz gerne mal an den Oberhirten delegiert. Es ist ja viel besser, wenn Jesus sich durch seinen Heiligen Geist um diese persönlichen Belange des Einzelnen kümmert, oder? Es ist leichter für die Gemeindeleitung, weil dann spart man sich ein paar unbequeme Gespräche. Es ist aber auch leichter für jeden Einzelnen, weil dann muss man keinem fleischlichen Gegenüber Rede und Antwort stehen, sondern nur Jesus im Gebet. Das ist ja ein bisschen bequemer, sage ich mal. Und was für alle leichter ist, wird dann, glaube ich, auch schnell zur Praxis und zur Gewohnheit in der Gemeinde. Aber die Aufgabe von Ältesten ist und bleibt, dass sie die Herde und den Einzelnen im Blick haben müssen. Es ist Teil ihrer Verantwortung vor Gott, für die sie einmal Rechenschaft ablegen werden. Und die Erwartung an die Einzelnen ist, dass er oder sie sich etwas von den Ältesten sagen lässt, also in sein eigenes Leben hineinreden lässt. Und die Frage, die ich dir und uns allen mitgeben möchte, ist, sind wir dazu bereit? Wollen wir das Miteinander in der Gemeinde auf diese Art und Weise leben? Ich gebe zu, je größer eine Gemeinde ist, desto komplexer wird das Ganze natürlich. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich einige Personen in unserer Gemeinde, die so ein bisschen Bindeglied sind, die schon lange dabei sind und sehr, sehr viele kennen. Aber ich glaube, dass niemand alle kennt. Und das kann man auch nicht erwarten bei 200-300 Leuten oder wie viele es auch genau sind. Wie kann diese Aufgabe, wie kann dieses Zusammenspiel dann in einer Gemeinde so einer Größe gelingen? Und mir sind dazu nur zwei Tipps eingefallen, die das begünstigen können. Das eine ist, man muss nicht warten, bis die Ältesten an die Tür klopfen. Man muss nicht warten, bis die Ältesten kommen. Als Gemeindeleitung oder als Pastoren erleben wir es, dass wir manchmal in Themen hinzugezogen werden oder von Konflikten oder was auch immer erfahren, wenn es schon viel, viel zu spät ist. Dann können wir nichts mehr tun. Als Gemeindeleitung, als Älteste, als Pastoren wollen wir aber gerne viel, viel früher ins Boot geholt werden. Dann können wir einfach noch gemeinsam überlegen, was sind weitere Optionen? Weitere Optionen, mehr Optionen als die, die man vielleicht selber sieht. Also das ist das Erste, man kann einfach proaktiv auf die Gemeindeleitung zugehen. Ihr braucht nicht zu denken, wir haben zu viele Aufgaben. die haben wir vielleicht, aber es ist unsere Aufgabe als Gemeindeleitung, als Älteste, dass wir auch die Einzelnen sehen. Darum klopft einfach an unsere Tür. Schreibt uns eine Mail, gemeindeleitung@fwg, oder sprecht uns persönlich an, was auch immer dir lieber ist. Aber kommt auf uns zu, wenn ihr merkt, da ist ein Thema, da ist etwas, was mich beschäftigt, was uns beschäftigt als Familie vielleicht, was auch immer, als Hauskreis. Kommt gerne auf uns zu. Und ein zweiter Hinweis, den ich auch in der Bibel finde, ist, dass Gemeinde ja auch Strukturen schaffen kann, die dabei helfen, die Aufgaben und Verantwortung, die eine Gemeinde hat, auf mehrere Schultern zu verteilen. Jesus selbst hat ja zum Beispiel Unterhirten eingesetzt. Und wenn Jesus das macht, wer sind wir, wenn wir das dann nicht auch tun sollten? Wir dürfen Verantwortung delegieren, wir dürfen sie weitergeben. Wir können Gemeinde in kleine Zellen aufbauen, damit das mit dem Aufeinander Acht geben, nachfragen, kümmern, damit das auf viele Schultern verteilt wird. Natürlich ist Gemeindeleitung nach wie vor verantwortlich. Es ist ihre Aufgabe, das im Blick zu behalten und immer wieder drauf zu schauen. Aber wir können auch Strukturen schaffen als ganze Gemeinde, die uns dabei helfen, Gemeinde so zu leben, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Jetzt haben wir einiges zu dem gelesen und gehört, wie das Zusammenspiel von Gemeindeleitung und Gemeinde passieren kann. Und für den einen oder anderen war sicherlich sehr, sehr viel Bekanntes dabei. Für andere vielleicht auch ein neuer Gedanke. Aber ich hoffe, dass für ganz viele von uns ein Vers, ein Satz aus dem 1. Petrusbrief oder aus dem Hebräerbrief oder ein Gedanke darüber hinaus in dir irgendwie gerade für Unruhe sorgt. Gute Unruhe. Dann möchte ich dich ermutigen, diesen Gedanken nicht schnell zur Seite zu schieben oder auf die lange Bank, sondern dem nachzugehen. Ich glaube, das, was in uns arbeitet, will auch bearbeitet werden. Aber das ist unsere Verantwortung, deine Verantwortung. Also geh dem nach, was da vielleicht gerade in dir drin ist. Und das wollen wir jetzt auch ganz konkret mit einer Zeit der Stille machen. Und ich lade euch dazu ein, entweder einfach nochmal in euch hineinzuhören und dem nachzuspüren, was da vielleicht gerade nachhallt. Oder auch ein Gebet zu sprechen, wenn ihr merkt, da ist etwas, was ihr jetzt gerade mit eurem Oberhirten besprechen wollt. Lasst uns die Zeit nutzen, ins Gebet gehen, uns Gedanken machen und das bewegen, was gerade da ist. Gottes Segen. Amen.